Erfolgreich, der Fantasy-Podcast.
Heute gibt es hier keine reguläre Folge, sondern die versprochene Bonusfolge mit Florian von Forgotten Creatures. Das heißt, diese Folge spielt nicht in der Faldra, sondern ist ein Interview, bei dem ich mit Florian über die Inhalte der letzten Folge rede, über Alraun, wie der Mythos ein bisschen entstanden ist und allgemein auch ein bisschen über sein Projekt Forgotten Creatures. Also das jetzt genannte hat keinen direkten Einfluss auf die Welt von der Faldra. Viel Spaß! So, das war die Folge und jetzt habe ich nochmal ein bisschen was vorbereitet oder habe jetzt noch was im, noch einen habe ich noch im Köcher. Und zwar wollen wir einmal so drüber reden, was diese Alraune eigentlich in Wirklichkeit, was es so mit der auf sich hat. Und zwar sind wir jetzt beim gleichen Gast wie gerade, nur diesmal spielt er niemanden, sondern kommt mal an sich selber. Hi.
Genau, hi. Ich stelle mich vielleicht ganz kurz vor.
Genau.
Ich bin jetzt nicht länger Hans Kolscher, sondern Florian Schäfer und quasi einer der Verantwortlichen hinter dem Projekt Forgotten Creatures. Ein Projekt, bei dem es darum geht, Wesen aus Folklore und Mythologie ja ein bisschen in die Moderne zu bringen und basierend auf historischen Beschreibungen diese nachzubauen, tatsächlich in Form von Skulpturen, Art Dolls und ähnliches. Und dazu gehört unter anderem auch die Alraune, weswegen wir uns im Gespräch dachten, dass es doch eigentlich ganz spannend wäre, den Herrn Kolscher quasi wirklich basierend auf der Folklore und den Hintergründen zum Alraunenglauben im deutschsprachigen Raum anzulegen.
Genau. Ich finde das schon, also ich hatte dieses Buch, ne, ihr habt ja dieses Buch rausgebracht, Hausgeister, fast vergessene Gestalten der deutschsprachigen Märchen- und Sagenwelt.
Genau.
Wo wunderschöne, was heißt, ja, schön weiß ich gar nicht, aber sehr gute, interessante Fotos von Skulpturen, oder wie nennt man sowas dann? Nachbauten.
Ja, es sind im Prinzip Kunstfiguren, wenn man so will. Im Falle der Hausgeister sind das zwischen 15 Zentimeter von so einem Wichtel bis hin zu den Moosweiblein, die um die 40, 50 Zentimeter groß sind. Also verschiedene Geisterwesen, die sich im Haus oder um das Haus herum im Volksglauben im deutschsprachigen Raum herumgetrieben haben. Und da fällt eben auch die Alraune bzw. das sogenannte Geldmännlein mit rein. Das auch ein ganzes Kapitel im Buch bekommen hat. Und da liest man so ziemlich ähnliche Dinge zu dem, was wir jetzt auch versucht haben, hier in der Folge so ein bisschen darzustellen, dass sie eben, ja, es gab wirklich einen florierenden Handel, noch wirklich bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts mit tatsächlich solchen geschnitzten Wurzeln oder tatsächlich echten Alraunen, die, verkauft wurden.
Ja, ich finde das total cool. Also wie gesagt, ich habe das Buch mir auch kaufen lassen.
Okay, das ist, muss ich auch mal überlegen, mir Bücher kaufen zu lassen.
Ja, ich hatte Geburtstag und habe dann mal eben so gesagt, ja, komm, wie wär's denn mit sowas?
Sehr schön.
Und gerade so Verwandte oder so sind ja auch immer ganz froh, wenn sie mal ein Buch schenken können. Das habe ich dann also mal ausgenutzt. Und ich finde diese, also du hast jetzt zu jedem der der Wesen, die du da jetzt, die ihr da beschreibt, ja dann immer so eine Karte, wie die so genannt werden, in welchen Regionen, ne? Mit so
genau.
Verschiedenen Bezeichnungen. Und die finde ich total klasse. Ich habe jetzt, also zum Beispiel kannte ich halt jetzt den Dukatenscheißer.
Ja, da gibt's auch das passende Sprichwort dazu, je nachdem ein bisschen unterschiedlich. Wir haben doch keinen Geldscheißer oder du hast wohl einen Dukatenscheißer, wenn man jemandem sagen möchte, dass er wohl zu viel Geld hat und das aus dem Fenster wirft oder eben nicht. Ist etwa so im 19. Jahrhundert entstanden, das Sprichwort, zumindest lässt sich das so weit zurückverfolgen und basiert wohl auch auf dieser Vorstellung vom sogenannten Geld- oder Dukatenscheißer, eben besagten Alraunenmännlein.
Ja, ich konnte das nie, also ich kannte halt irgendwie Alraunen so aus, ne, Zauberer Harry Potter, aber auch in anderen Filmen und so, wo es ja dann irgendwie mal thematisch thematisiert werden. Und ich kannte halt den Begriff Dukatenscheißer, aber ich hätte das jetzt nie in Verbindung gebracht, dass das dafür da ist.
Generell versuchen wir ja bei unserem Projekt gerade die eher weniger bekannten Wesen des Volksglaubens irgendwie in den Fokus zu rücken. Denn viele kennen durch Harry Potter, Herr der Ringe und so weiter diese typischen Fabelwesen, die sehr oft auch aus der nordischen Mythologie oder vielleicht auch aus der griechisch-römischen Mythologie stammen. Aber es gibt eben auch einzelne Wesen, die da so ein bisschen raus hervorstechen und die niemand auf dem Schirm hat, weil sie Teil der Sagen und Märchen des deutschsprachigen Raumes sind. Und bei der Alraune, die ist eigentlich, die kommt ja tatsächlich eher aus südlicheren Gefilden, die eigentliche, tatsächlich reale Alraune, also auf Latein Mandragora officinarum, ist mit den Tollkirschen und Stechäpfeln verwandt, also Nachtschattengewächs, und schon bei den Ägyptern ist quasi belegt, dass diese Pflanze genutzt wurde, um Rauschzustände, als Aphrodisiakum wurde sie genutzt, also wirklich unter verschiedenen Arten und Weisen kam sie in der Menschheitsgeschichte zum Einsatz. Es gibt sogar Bezüge in der Bibel, die dafür sprechen, dass sie schon bereits da erwähnt wird. Und das Spannende eben ist, dass die Alraune es im deutschen Volksglauben ja so ein bisschen zu einem Eigenleben geschafft hat und von der menschenartigen Wurzel mehr zu einem wurzelartigen Männchen wurde und dann eben als Geldmännlein oder Galgenmännlein in gewisser Weise eine Hausgeistfunktion einnahm. Und das ist schon eine sehr, sehr spannende Sache, wie weit das quasi sich dann von der ursprünglichen Idee einer, ja, heiltätigen oder andernweitig nutzbaren Pflanze entfernt hat. Und dann kamen eben diese Geschichten auf mit dem Hund, den man festbindet, um die rauszuziehen und ähnliches. Also das sind wirklich Sachen, die schon Jakob und Wilhelm Grimm in ihren deutschen Sagen aufgeschrieben haben, dass man das so gemacht hat. Und ja, es ist dann wirklich ganz spannend, wenn man sich da einliest, auch was die Risiken und Nebenwirkungen angeht, dass man eben sein Seelenheil aufs Spiel setzt, und die Kirche hat versucht, die Leute davon zu überzeugen, eben nicht solche Alraunen zu kaufen. Und in manchen Gegenden in Deutschland war es aber wohl ein richtiger Kassenschlager, dass wirklich die Leute Alraunen gekauft haben, weil sie der Hoffnung waren, dass das ihnen Glück bringt.
Ah, krass. Haben wir denn jetzt irgendwas total verdreht, wo du sagst, da müssen wir jetzt mal eben was richtigstellen, dass das anders in der Folklore doch anders funktioniert hat, als jetzt in der Faldra-Folge?
Also natürlich geht das so ein bisschen auseinander. Nicht jede Sage berichtet im gleichen Maßstab. Also das mit dem Loswerden einer Alraune, das ist in der Regel so, dass also man entweder nur eine bestimmte Anzahl an Verkäufen tätigen kann, also dass zum Beispiel derjenige, der die Alraune das dritte Mal erworben oder verkauft hat, dass dann bei der nächsten Person es kein Entrinnen mehr gibt und man nach dem Tod in die Hölle kommt. Oder eben, dass man sie nur noch so lange verkaufen kann, bis man sie eben, wie wir es jetzt in der Folge auch dargestellt haben, dass man sie eben nicht mehr weiterverkauft bekommt. Wobei du natürlich sehr investigativ nachgefragt hast, und so detailliert gehen die Sagen diesen Geschichten natürlich nicht auf den Grund. Also was passiert, wenn man sie einfach eingehen lässt? Da findet die Sage oder die verschiedenen Textschnipsel, die man da tatsächlich in alten Chroniken etc. findet, die finden da nicht unbedingt eine Antwort drauf. Das wird dann einfach in dem Moment nicht gefragt. Da geht man davon aus, ja, die schreit halt, wenn man sie nicht wäscht und so weiter. Und dann macht man das im Zweifelsfall. Es gibt aber einen ganz spannenden Bericht von Kuhn Adalbert. Der berichtet tatsächlich in einem seiner in seiner Sagensammlung von einem Bericht aus einer Schrift von 1599, eine Schrift, die man Disquisitionum Magicarum nennt, und da berichtet der Autor von einer ganz spannenden Situation. Kann ich ja mal kurz diesen kleinen Part aus dem Buch vorlesen, wenn du magst. Also das ist jetzt ein Zitat von einem Priester, der tatsächlich berichtet, dass er mit einer solchen Alraune in Kontakt gekommen ist und wie er dann damit umgegangen ist. Als ich anno 1595 das richterliche Amt noch verwaltet, ist mir unter eines beklagten Lizentiaten konfiszierten Schriften nebst einem mit wunderlichen Charakteren und Zeichen erfüllten Zauberbuch auch ein Lädlein, wie ein Totensarg geformt, zur Hand gekommen, in welchem ein altschwarz-alraun-Männlein gelegen, mit sehr langem Haar, aber ohne Bart, welches zur Zauberei und Vermehrung des Goldes gebraucht worden. Ich hab die Arme von dem Alraun weggerissen. Die, welche das gesehen haben, gesagt, es werde mich zu Hause ein großes Unglück angehen. Ich hab aber darüber gelacht und gesagt, wer sich fürchte, der könne wohl hinweggehen. Ich hab endlich das Buch Lädlein und Alraunmännlein in das Feuer geworfen und hiervon keinen anderen Geruch als den einer verbrannten Wurzel gerochen. Also da sehen wir schon, die Priester, die es dann im Zweifelsfall drauf angelegt haben, haben gemerkt, ja, mehr als stinken kann die Alraune tatsächlich doch nicht. Das hat aber die Menschen auch 1595 nicht davon abgehalten, im Zweifelsfall es doch vielleicht versuchen zu wollen.
Krass. Ja, also mega. Ich gucke auch jetzt gerade parallel nochmal die Bilder durch. Ich blätter das Buch durch und bleib halt bei den Bildern hängen. Und diese Alraune, also die machst auch die Figur machst hauptsächlich du, ne?
Die mach ausschließlich ich tatsächlich. Okay. Also wir haben im an Bord noch, die ich auch gerne hier an der Stelle noch erwähnen möchte, einmal Hanna Gritsch, das ist unsere Fotografin und die hat auch die gesamte Gestaltung des Buches übernommen. Die schafft es wirklich mit ihrer Art zu fotografieren, wirklich stimmungsvoll diese Wesen, die halt selten, es ist halt kein Prinzessin-Lilifee-Charme, die wir da mit reinnehmen, sondern es geht wirklich darum, eine erdige, realistische, ein bisschen düstere Art und Weise dieses Volksglaubens darzustellen und das fängt sie wirklich wunderbar in ihren Bildern ein. Und dann haben wir noch Janine Pisarek, eine wirklich super Volkskundlerin und europäische Ethnologin mit an Bord, die quasi noch das Know-how und dann die wissenschaftliche in den Hintergrund mit reinbringt und so ein bisschen die Qualitätssicherung übernimmt, damit das, was ich da schreibe und behaupte, tatsächlich auch wirklich historisch Hand und Fuß hat.
Also passt auf, dass du keinen Scheiß machst.
Kurz gesagt, ja, wobei ich mich auch besser, also unser Anspruch ist eben wirklich, die Figuren auf Basis von historischen Beschreibungen zu bauen und wirklich die Leute da so ein bisschen mit auf eine Geschichte zu nehmen, die man vielleicht so ein bisschen aus Fantasy-Romanen oder Fantasy-Projekten wie deiner kennt, aber eben zu zeigen, woher kommen denn diese ganzen Motive, weil Harry Potter, Herr der Ringe und Co., das kennen irgendwie alle. Was es dann aber wirklich mit dem Basilisken, dem Drachen, dem Lindwurm oder dem den diversen Gegenständen und magischen Gewächsen tatsächlich auf sich hat, das wissen eben die wenigsten und dass vieles tatsächlich auch in unserem eigenen Volksglauben zu finden ist. Das glaubt kaum jemand. Die Leute wollen dann alle nach Island, um da einen Elfenbeauftragten zu treffen. Aber dass man bei uns auch entsprechende Vorstellungen noch sehr, sehr lange hatte und unsere Großeltern uns zum Teil die Geschichten noch erzählen können, so sie noch da sind, das vergisst man eben. Und da setzen wir uns so ein bisschen für ein, damit Geldmännlein, Kobold und Co. eben nicht vom kulturellen Aussterben betroffen sind.
Ja, wo du gerade sagtest, was für mich völlig neu war, so war der Drag als so ein Hausgeist. Also ich kannte natürlich Drachen, ne?
Und ja, aber da fällt ja voll raus. Das ist ja wirklich ganz spannend. Also neben den Flügeldrachen, wenn man so will, das typische drachenartige Wesen, wo wir in Mitteleuropa am ehesten noch den Lindwurm haben als quasi eine Ausprägung des Drachens, gibt es eben noch ein weiteres Wesen, den Drak oder feurigen Hausdrachen, der vor allem auf slawischen Einfluss zurückgeht und der im deutschen Volksglauben eine feurige Gestalt einnahm, die in der Regel überhaupt nichts mit irgendeiner Echse oder so zu tun hat. Stattdessen stellte man sich als feurige Flammenkugel vor oder sogar als einen brennenden Wiesbaum. Jetzt weiß niemand, was ein Wiesbaum ist. Früher hat man Heu auf Wegen geladen und dann mit einem Seil und einem langen Stock das obendrauf befestigt. Sieht man manchmal noch in Freilichtmuseen oder so. Und dieser Stock, mit dem man dann quasi das Heu auf dem Wagen gehalten hat, das hat man als Wiesbaum bezeichnet. Und die Leute stellten sich also jetzt so einen brennenden langen Stock vor, der rumfliegt. Fand ich persönlich jetzt nicht ganz so spannend wie die Interpretation als flammende Kugel mit feurigen Augen. Die habe ich dann entsprechend für das Buch gewählt. Aber es hat eben nichts mit dem Drachen in Form einer Echse zu tun. Und dieses Wesen fungiert als Zuträger von Getreide, kann aber auch Geld aus anderen Haushalten herbeischaffen, fliegt dann durch den Schornstein quasi rein, wirft die Ladung ab und fliegt dann wieder weg und versorgt so jemanden, der einen Pakt mit diesem Hausgeist hat, ja, mit im Zweifelsfall Essen, Getreide oder dem Geld von den Nachbarn.
Ja. Jetzt warst du der... Also als ich den gesehen habe, also wie gesagt, ich kann mit Drag, ich hatte halt wirklich so eine Drachen und wenn es dann irgendwie so Mini-Drache ist wie hier bei Mulan oder so, dieser Shifu genau. Oder so, bei Hausgeist hätte ich jetzt an sowas gedacht. Aber es ist wirklich so, also ich habe halt das Bild hier gerade wieder, das ist ja halt wirklich so eine, ja wie Meteorit hast du das dazu geschrieben, glaube ich, dass du dich daran orientiert hast. Und das könnte
genau,
auch ein
also
Pokémon
das ist
sein.
So ein bisschen so. Stimmt, ja, das ist eine der abstruseren Figuren und tatsächlich einer der Hintergründe, wie es überhaupt zu diesem Drachenglauben in diesem Fall gekommen sein kann, ist tatsächlich der Versuch, Kometenerscheinungen und ähnliche Feuerbildungen, Irrlichter und ähnliches sozusagen in das eigene Weltbild einzufügen und dass man angefangen hat, ein Komet, der über das Dorf hinwegzog, das hat vielleicht gerade damit gepasst, dass einem was geklaut wurde oder dass man neidisch auf den Nachbarn war, dem es irgendwie so viel besser geht und dann hatte man ganz schnell einen Hexenprozess oder einen Zaubererprozess angestoßen. Also wir befinden uns hier nicht im Mittelalter, da haben keine Hexenprozesse stattgefunden, sondern tatsächlich in der frühen Neuzeit, aber da nicht zu knapp. Also es konnten auch Leute angeklagt werden, weil man der Meinung war, dass sie einen Drachen besitzen. Ja, das war dann in der Regel so ein Trag und das konnte im Zweifelsfall tödlich für die Leute ausgehen. Da hatte die Kirche auch nicht viel mit am Hut. Das war dann tatsächlich der Volksglaube, der da solche Kapriolen schlug. Und ja, im Zweifelsfall musste man dann mit seinem Leben dafür bezahlen. Ist aber auch zu einer Zeit gewesen, während der kleinen Eiszeit, die Leute, also es war eine sehr kalte Zeit, die Leute hatten kaum zu essen. Und in solchen Zeiten florieren solche, ja, fantastischen Geschichten und das Gras beim Nachbarn ist immer grüner und das gehört dann wohl so ein wenig zur menschlichen Natur dazu, ja, irgendwie sich das so zu erklären, dass man selbst am wenigsten Schuld an der ganzen Geschichte hat.
Ja, und somit hat dann der Drag auch wieder was mit dem Drachen gemein, ne? Beide irgendwie tödlich.
Absolut, genau. Also das fließt generell alles sehr stark ineinander über. Wir haben versucht, die typischen Hausgeistgestalten voneinander zu trennen und möglichst mit eindeutigen Bildern und Nachweisen wirklich ganz vielen Auszügen aus Sagen und Märchen zu hinterlegen. Und vielleicht hat ja der eine oder andere Lust reinzuschauen. Einfach www.hausgeister.info oder auf forgottencreatures.de gibt es eine Leseprobe. Wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei. Und es ist jetzt auch nur das erste Buch. Es sind schon zwei weitere in Planung. Dauert halt immer eine Weile. Es gibt auch eine Ausstellung, die gerade durch Deutschland tourt, wo man sich diese Figuren dann tatsächlich auch in real ansehen kann. Ja, und so machen wir bei Forgotten Creatures eben die Sagenwelt unserer Ahnen ein Stück weit wieder zugänglich. Und da hat es mich auch gefreut, dass du mich eingeladen hast und ich so ein bisschen, ja, ein folkloristisch inspiriertes Bild als kleines Puzzlestück in deine fantastische Welt mit einbauen konnte.
Ja, vielen Dank. Mega spannend.
Sehr gerne.
Wie gesagt, ich bin jetzt seit Tagen... Die Details bei den Bildern. Also man merkt halt einfach, dass das jetzt halt auch Fotografien sind von ordentlich gemachten Skulpturen und jetzt nicht irgendwelche Animationen, weil man kann immer noch mal was entdecken und so und da gibt's immer noch mal irgendwie was, so Details, die ich mega, mega cool finde. Also cooles
Ding.
Das
freut mich.
Okay, dann ja, vielen Dank, dass du jetzt auch noch mal dieses kleine Interview mit reingegangen hast.
Na klar.
Dass wir hier auch historisch korrekt sind.
Absolut. Soweit es geht. Es ist natürlich immer alles relativ lückenhaft. Das wird im Buch auch durchaus erwähnt. Es geht nicht darum, dass wir die fundamentale Wahrheit gepachtet haben, aber wir versuchen es eben zu belegen und eine gewisse Skizze zu zeichnen, was Menschen früher mal geglaubt haben.
Ja, so, Geisteswissenschaft halt.
Genau.
Okay, dann ja, vielen Dank Und ja, vielleicht kommst du doch mal wieder.
Ja, schauen wir mal. Gerne.
Ciao.
Genau. Bis dann. Ciao.